Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört den snackigsten Podcast der Welt. Ich bin der kleine Kaubonbon Manu und bei mir, was bist du? Der Donut, Micha Tschertschubaran. Guten Morgen, Micha.
Wie kommst du denn auf Kaubonbon?
Ich weiß auch nicht. Ich bin so leicht zäh, aber trotzdem süß im Geschmack.
Okay. Ich habe jetzt keine Antwort.
Welche Süßigkeit wärst du denn gerne? Donut, ich weiß nicht, Donut ist irgendwie nur fettig und babsüß, das bist du eigentlich nicht.
Also ich bin bestimmt so eine saure Gurke.
Ja, weißt du, ja, diese, das passt.
Die man beim Kiosk bekommt. Ja, das, ja, so, warum passt das denn?
Weil ich so zynisch bin. Nein, ja. nicht ohne meinen Anwalt. Ich möchte die weitere Aussage. Zum Glück hast du den Vergleich gebracht.
Ja, nee, du hast angefangen, Süßigkeiten irgendwie rauszusuchen. Oder sowas ganz Obskures, sowas wie, was es nur in Deutschland gibt, Esspapier.
Esspapier. Bäh, das habe ich nie verstanden, das Konzept von Esspapier.
Ist eklig, ne?
Ja.
Aber haben früher alle gegessen.
Also oder diese bescheuerten Leckmuscheln. Die sind auch so richtig dumm. Die sind unpraktisch zu essen. Man schlabbert die ganze Zeit wie so ein Hund in so einer Plastikschälchen rum, kriegt diese Bonbonmasse nicht raus. Gott, das, also habe ich nie verstanden, was das soll.
Ja, aber Leckmuscheln. vor allen Dingen, das schabt ja so richtig über der Zunge, ne? Also du hast ja dieses Plastik, du hast ja dieses, es ist ja gar nicht so viel Leckmasse da drin, als dass du da, also du hast ja viel mehr Plastik gefühlt. Und vor allen Dingen, je weniger das wird, desto mehr leckst du die ganze Zeit eigentlich nur über diese Plastikoberfläche. Ja. Und stell dir mal vor, das ist irgendwie.
Das war dann auch immer so schlechtes Weichmacher-Plastik. Wahrscheinlich hat man da irgendwie Instant-Zungenkrebs von bekommen, von diesem Zeug.
Ja, das glaub ich auch. Also wenn man zu viel von. Aber es gibt auch geile Sachen. Ich finde diese Kaugummis cool, die so prickeln. Oder wann ist Kaugummi?
Mhm. Boah, die waren so geil. Die hatten so eine Gänsehaut Oberfläche, gell?
Ja, genau. Boah. Und es gibt einen Film, der greift so eine Urban Legend auf, die wohl in Amerika relativ verbreitet ist, die sagt, dass man dann das Zeug nimmt, also dieses Brausezeug nimmt und dann gleichzeitig Cola trinkt, dass einem dann der Darm platzt.
Ja, man kennt doch diese Mentos-Experimente, wo die Mentos in kohlensäurehaltige Getränke gekippt werden und dann gibt es so eine kleine Explosion. Genau.
Genau. Daher kommt und, das. Ja, daher kommt das. Und da haben sie, also es ist natürlich dann nicht in echt passiert, sondern es ist dann nur so als verarscht gewesen. Aber der Film heißt Düstere Legenden und da geht es halt um solche Sachen, so Urban Legends irgendwie. Man fängt ja damit an, Studenten sitzen dann da so, ja, weißt du, wenn du das machst, passiert das. Und einer verarscht die dann voll und tut dann so, als würde er voll Bauchschmerzen haben. Also das ist ziemlich witzig.
Oh Gott, jetzt weiß ich übrigens, was du bist. Du bist salziges Popcorn.
Salziges Popcorn, dankeschön.
Ja, man denkt im ersten Moment so, nee, muss ich nicht unbedingt. Und wenn man aber dann mal probiert, du bist auch gerne mal so salty und so. Und wenn man dann aber mal davon probiert hat, dann merkt man, wie geil salziges Popcorn ist und kann nicht mehr genug davon kriegen. Und außerdem natürlich, du als der große Filmkenner, passt ja perfekt zu dir.
Ja, das ist ganz fantastisch. Popcorn. Ja, und wenn man mich in so eine Mikrowelle legt, dann knallt es auch irgendwann.
Oh Mann, jetzt reden wir schon über 3 Minuten lang über Snacks und Leute, die uns jetzt noch nicht, dieses Format noch nicht gehört haben, denken tatsächlich vielleicht, wir reden hier über Snacks, aber ich finde, wir sollten das zur Tradition machen bei diesem Format, dass wir erstmal über Snacks tatsächlich reden, bevor wir dann über unsere Spiele-Snacks reden, denn darum geht es hier eigentlich in diesem Format, Micha.
Das ist völlig richtig. Also Le Snack ist unser Format für kurze Besprechungen zu nicht unbedingt kurzen Spielen, aber oftmals kurzen Spielen. Also wir haben bei In St. Moin dieses Luxusproblem, dass wir manchmal Spiele so auf den Tisch liegen haben, die einfach, also die relativ einfach zu erklären sind, unabhängig von ihrer Qualität und deshalb einfach nicht so als Gesprächsthema für 45 Minuten oder so herhalten. Und das sind so meistens, nicht immer, aber meistens halt irgendwie so relativ kurze Walking Sims oder kurze experimentelle Spiele oder so Arcade Games, wo man mit 2 Sätzen die Spielmechanik beschreiben kann. Die Spiele sind deshalb nicht schlecht. Und manchmal haben wir einfach Bock, über sowas zu reden, aber wir wissen halt nicht sowieso. Und deswegen haben wir Le Snack aus der Taufe gehoben. Le Snack ist halt so, da packen wir 4 Spiele rein. 2 Spiele, die du gespielt hast, 2 Spiele, die ich gespielt habe. Und wir stellen dir dann hier in aller Kürze vor.
Genau. Und manchmal sind es tatsächlich auch Titel, bei denen wir vielleicht schon irgendwie mal geplant hatten, eine Folge zu bringen, dann aber beim Spielen merken, irgendwie packt es uns vielleicht auch nicht oder es gibt nicht eine komplette Folge her. Eine Ausnahme haben wir heute, nämlich The Quiet Man. Da hatten wir tatsächlich schon eine eigene Folge. Warum wir jetzt nochmal über Quiet Man reden, erklären wir aber gleich. Wir reden heute über 4 Spiele, hast du ja schon gesagt. Omen of Sorrow, The Quiet Man in Klammern mit Ton, Ausrufezeichen, Klammer zu. Über Florence werden wir reden und über Earth Atlantis. Und wenn ihr eins davon überspringen wollt, dann haben wir natürlich auch Kapitelmarken, sodass ihr direkt zu diesen Spielen hinhüpfen könnt.
Genau. So.
So viel zur Erklärung und dann steigen wir doch mal ein mit Omen of Sorrow, ein 2,5D Horror Fighting Prügelgame habe ich mir aufgeschrieben und PS4 exklusiv.
Ja, perfectly right. Also, wie beschreibe ich das am allerbesten? Naja, also 2D-Prügelspiel stimmt auf jeden Fall schon mal. Also, ihr müsst euch da jetzt so ein bisschen was vorstellen, so etwas wie Mortal Kombat zum Beispiel oder Street Fighter oder so. Also dieses klassische, dass zwei Kontrahenten sich gegenüberstehen und das Ganze aus so einer 2D-Pane gespielt wird, ne? So wie man das halt von solchen Prügelspielen kennt. Und Omen of Sorrow würde ich jetzt mal so beschreiben als eine Mischung aus ein bisschen Killer Instinct, ein bisschen Mortal Kombat und vor allen Dingen ganz viel diese alten DOS 2D-Prügler. Wenn ihr euch so ein bisschen was darunter vorstellen könnt.
Aber 3D-Figuren, yeah. Also so jetzt nicht ein 2D-Prügler, wie es ja immer noch auch aktuelle gibt, die irgendwie handgezeichnet sind, sondern klassische 3D-gerenderte Figuren. Und die haben alle so ein Horrorthema. Und es ist von einem relativ unbekannten Prügelstudio, oder? Also zumindest mir hat es nichts gesagt. Das ist jetzt nicht von den großen Prügelmarken, die man halt sonst immer so kennt.
Genau, also das ist tatsächlich eine relativ kleine Produktion. Das ist so eine Indie-Produktion aus Kiel. Jetzt habe ich gerade den Entwicklernamen nicht vor Augen. Du bestimmt, ich nicht.
Nee, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich habe gelesen, dass es aus Chile ist.
Genau. Aber es ist aber über so Edoesco erschienen oder wie man den Publisher ausspricht. Dass die bringen halt generell relativ viele Indie-Spiele raus. Und die haben letztes Jahr, das kam im Ende Oktober, Anfang November kam das raus, ist es eigentlich ohne große Werbung oder so einfach mal so erschienen. Und es tauchte so ab und zu auf Conventions und Messen auf, wo es so speziell um Prügelspiele geht. Aber ansonsten hat man da eigentlich kaum Werbung für gekriegt. Und ich finde völlig zu Unrecht. Also ich bin hier, um das Spiel ein bisschen bekannter zu machen, weil es eigentlich ziemlich gut. Es sieht auf den ersten Blick ehrlich gesagt nicht so aus. Also es ist, wie gesagt, basiert auf Unreal Engine und ist vom Art Design eher so ein bisschen, sieht aus wie ein PS3-Titel, sag ich mal. Also wenn man so jetzt vielleicht das erste Injustice so noch vor Augen hat oder so das erste Mortal Kombat auf Unreal Engine, ich glaube, das war Mortal Kombat 9, ne? Die so ungefähr in diese Richtung geht's vom Stil und es hat, das ist so ein reduziertes Art-Design und die Umgebungen sind, dadurch, dass es diese Horror-Setting ist, so dieses Van Helsing-mäßige, ne? Die alten klassischen Horrorfiguren, da gibt's Frankenstein, da gibt's einen Vampir, da gibt's irgendwie Hexen und sowas alles. Das sind dann also auch sehr dezente Hintergründe, die nicht so sonderlich viele Farben haben. Also gibt's dann irgendwie zum Beispiel das Labor von, wie heißt dieser Monster? Dr. Jekyll und Mr. Hyde zum Beispiel. Das Frankenstein-Labor, es gibt ein Schloss, wo der Dracula drin haust und es gibt, wo ein bisschen Farbe drin ist, es gibt auch ein Level für die Mumie, das ist natürlich so ein irgendwo in Ägypten mit irgendwelchen Tempelanlagen und viel Sand und sowas alles. Also, aber es ist optisch jetzt nicht so mega abwechslungsreich, man denkt so oft im ersten Augenblick, naja, Art-Design ist so ein bisschen reduziert und das täuscht. Das ist jetzt so der erste Eindruck, man spielt es. Und das Erste, was auffällt, es steuert sich echt gut. Also es ist eine sehr, sehr zugängliche, direkte Steuerung. Man macht so ähnlich wie bei, ich würde sogar sagen, direkter als bei Mortal Kombat. Man macht halt eigentlich quasi dieselben Sachen, Schlagen, Treten und so weiter. Man kann die zu Kombos aneinander ketten und man hat auch Spezialmanöver, die kann man über so ein Menü einsehen, die man so aufruft, auch wie bei Mortal Kombat, mit bestimmten Tastenkombinationen. Dann machen die so Sachen, dass die, ich weiß nicht, dann plötzlich irgendwie so ein Energieschwert rausholen und damit zuschlagen können oder sie machen so besondere Angriffe. Also Dr. Jack und Mr. Hyde zum Beispiel, der hat immer so einen Bund mit Reagenzgläsern dabei, wo Gift drin ist und dann schmeißt er das auf den Boden wie so eine Granate und sowas. Also solche Spezialmanöver, wie man es so aus anderen Prügelspielen kennt. Aber was dann nach einer Zeit, nach einer Weile Spielen auffällt und so, ist, dass diese Manöver immer genau so lang sind, dass man die ganz wunderbar miteinander verketten kann. Und deswegen sage ich auch ganz bewusst Killer Instinct, weil da ist es eigentlich auch sehr ähnlich. Also es gibt nicht so diese langen Manöver, die so ewig lange gehen und dann ist der andere dazu gezwungen, nur zuzugucken. Und es passiert jetzt erstmal eine ganze Zeit nicht. Diese Form von Spielen gibt's ja auch, sondern da hat man eigentlich fast immer irgendwie eine Möglichkeit zu intervenieren und irgendwie zu reagieren und irgendwas zu machen. Und die Angriffe an sich sind immer so kurz, dass du dir fast so ein bisschen bei Smash oder bei Killer Instinct einfach sehr viele eigene Wahnsinnskombos zusammenstellen kannst und das fühlt sich mega gut an.
Ich weiß nicht, was, also bei dir hat das Spiel wahrscheinlich ein Stein im Brett, weil es dieses Horrorthema hat, oder? Und weil du ja generell auch Prügler-Spielen zugeneigt bist. Der Entwickler heißt übrigens A1 Games.
Ah, genau, stimmt. Ja.
Ich finde, es sieht ganz ansprechend aus und diese Charaktere sind ja auch irgendwie witzig designt, haben irgendwie sehr unterschiedliche. Ich finde es auch interessant, dass es eben keine offizielle Lizenz ist, sondern dass sie sich selber da so Horror-Klischees bedient haben. Aber irgendwie, irgendwas schreckt mich ab. Also es wirkt halt so, es klingt jetzt so gemein, aber es wirkt so überflüssig, weil es halt so viele Fighting-Games gibt. Also mir fehlt irgendwie bei dem, was ich jetzt gesehen habe oder was du mir erzählt hast, fehlt mir so dieser Uniqueness-Faktor. Also bei vielen Prügelspielen habe ich halt irgendwie so entweder, keine Ahnung, bestimmte Marken, wie bei Injustice oder so, ja, dass ich halt sage, okay, der Reiz darin liegt, sich mit Superhelden zu kloppen. Oder bei Mortal Kombat ist es halt der Gewaltgrad, der drin ist. Oder bei irgendeinem Anime-Manga-Brawler, da sind dann halt die Charaktere, die ich aus anderen Settings kenne und so weiter oder so fort. Bei den Blade-Sachen habe ich halt den Fokus auf die Schwerter und auf die Waffen. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Mir fehlt da irgendwie so das Alleinstellungsmerkmal, wenn es nicht das Horror ist. Und wahrscheinlich ist es genau das, was mich daran irgendwie nicht interessiert oder reizt.
Ja, es gibt tatsächlich eine Mechanik, die nur in Orb of Sorrow vorkommt. Da gibt es unten, wenn man sich den Screenshot anguckt, da gibt es eine Anzeige, die ist unten rechts oder links jeweils bei dem Charakter. Das ist so eine gut-böse Anzeige. Also wenn du die ganze Zeit nur defensiv spielst und einsteckst, dann geht das eher so zur dunklen Seite der Macht, sag ich mal. Und dann wird man zunehmend schwächer und je offensiver man spielt, desto eher tendiert man zur guten Seite. Damit soll verhindert werden, dass Leute halt einfach nur abblocken, sondern dass da halt ständig irgendwie ein Schlagaustausch stattfindet. Das ist so eine eigene Mechanik. Aber ansonsten ist es tatsächlich eigentlich eher ein Standardprügler. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich finde es eigentlich ganz gut deshalb, weil mittlerweile hat jedes Prügelspiel irgendeine Besonderheit. Also genau das, was du sagst, was du immer brauchst, immer so dieses gewisse Etwas. So, also die Ultra-Gewalt und Dragon Ball FighterZ hat dann irgendwie die super Moves, die Stages zerstören und so.
Ja, genau.
Weißt
du?
Und deswegen habe ich gesagt, wie diese alten DOS-2D-Prügler, das ist einfach mal ein ganz simples Prügelspiel mit ein bisschen was extra. Aber ansonsten nur reduziert halt auf das, was Prügelspiele früher so ausgemacht hat, nämlich, dass man einfach gut sein muss in dem, was man da macht. Und dass man genau wissen muss, wann man welche Attacke dranbringt. Und ich musste jetzt nicht irgendwie, warte mal, die Folge kommt am Freitag, ne? Dann darf ich ja drüber reden. Ey, ich habe jetzt gerade Jump Force gespielt. Und da ist es zum Beispiel so, dass man da ständig drauf achten muss, dass irgendwelche Energieleisten gefüllt sind und so. Und das ist mega komplex am Anfang, bis man das durchschaut hat, nach einer Zeit wird es dann eigentlich sogar einfacher, sobald man versteht, wie der Energiehaushalt zu halten ist. Und darauf muss man bei Orb of Sorrow gar nicht achten. Orb of Sorrow ist einfach mal pures 2D-Prügeln. Und das finde ich cool. Ist auch nicht wie Blazblue. Also normalerweise, ich bin ein Verfechter von so Sachen wie Blazblue. Ich finde zum Beispiel Blazblue fantastisch, aber Blazblue ist auch wieder scheiß kompliziert, weil man dann 1000 Sonderkonditionen machen kann. Wenn du in der Luft bist, dann kannst du nochmal springen und dann kannst du nochmal springen in bestimmten Konditionen und so. Und das, Orb of Sorrow hat das alles gar nicht. Ich finde, das ist das, was es macht, macht's gut. Ich verstehe, dass es manchen zu wenig ist, aber ich finde generell schade, dass es, ich glaube, es würde mehr Leuten gefallen, wenn mehr Leute wüssten, dass das überhaupt existiert.
Ja, die Kritiken sind halt auch nicht so der Hammer. Die dümpelt irgendwo so zwischen 60 und 70 rum. Eine Sache, die ich oft gehört habe, dass die Grafik halt so ein bisschen inkonsequent ist. Also zum Beispiel spielt man vor dem flammenden, brennenden Wald, was ja eigentlich total cool aussieht. Und dann haben aber die Figuren eine Beleuchtung, die von vorne fix eingestellt ist, weil sie halt so vorgerendert sind. Also, und da nicht das Flackern des Feuers zum Beispiel zu sehen ist, was dann so ein bisschen wirkt wie halt so ausgeschnittene Figuren, die auf einer Vorlage irgendwie kämpfen, was ja im Endeffekt ja auch der Fall ist. Aber weißt du, so Sachen, dass halt der Feinschliff scheint halt wohl irgendwie zu fehlen.
Ja, aber gibt ja auch einen Grund dafür. Also Shide, wie gesagt, das ist ein Spiel, das kommt aus China und Shide hat jetzt nicht die ultra fette Games-Infrastruktur. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Also ich weiß, für so eine Kritik, wenn man jetzt nur das Produkt an sich betrachtet, dann ist es natürlich, im Vergleich fällt das dann natürlich auf, dass es nicht dieselben Produktionswert hat. Sehe ich auch. Aber es ist so, dass man, wenn man vor diesem Hintergrund betrachtet, ist es einfach Hammer, dass die es überhaupt geschafft haben. So ein konkurrenzfähiges Prügel. Also wir reden hier von einem Prügelspiel. Und Prügelspiele sind unter anderem eins der kompliziertesten Genres, die man überhaupt machen kann. Das werden dir ziemlich viele Entwickler bestätigen, weil das ganze Balancing und das, bis man überhaupt so ein Kampfsystem zusammengestellt hat, das auch funktioniert und das, wo du auch mehrere Figuren, und das sind hier, glaube ich, 12 Stück, aufeinandertreffen lassen kannst, das ist unheimlich kompliziert. Komplizierter als teilweise andere Genres, wo die zwar aufwendiger aussehen teilweise, wo man mehr Grafik und so machen kann, aber so spielmechanisch sind Krügelspiele ist eins der kompliziertesten Genres überhaupt. Also viele damals auf der PS1 haben es viele versucht. es gab so Sachen wie ein Star Wars Prügelspiel, so Terras Casey zum Beispiel, fantastischer Titel. Oder viele, viele andere, die so, ach, Tekken ist erfolgreich, das machen wir auch. Und alle abgekackt. Weil alle dachten, das wäre ein einfaches Ding. Und heutzutage sind ja Prügelspiele genau das, was du sagst, haben alle was Besonderes und alle irgendwie mega kompliziert. Aber guck mal, wie viele Leute tatsächlich heute Prügelspiele machen. Das sind echt wenige Entwickler, die dabei geblieben sind. Und deswegen ziehe ich tatsächlich meinen Hut. Also ist lange kein perfektes Spiel, Almost Sorrow, klar, die Konkurrenz ist, die haben auch alle viel besseres Budget und es sind auch alles am Ende bessere Spieler. Aber für das, was dieses kleine Team Maschine geleistet hat, finde ich Almost Sorrow ziemlich cool. Und ich hatte ehrlich gesagt Spaß. Also es gibt andere Prügelspiele, die deutlich aufwendiger produziert waren, hatte ich weniger Spaß. Also ich würde sagen, wer Bock auf das Genre hat und jetzt sagt, ja, okay, ich weiß, was damit auch gemeint ist mit diesen klassischen zwei Dingern, die vor ein paar Jahren im DOS-Umfeld und vor PlayStation und so auch rausgekommen sind, dann echt mal einen Blick drauf werfen. Das einzige Problem ist nur, ich finde, so Edo-Esco, oder wie die heißen, die haben einen Fehler, der Publisher, die haben einen Fehler gemacht, das ist viel zu teuer angeboten. Also man soll ja Spiele nicht unter Wert verkaufen, das will ich damit auch gar nicht sagen, aber ich sehe das Ding irgendwo zwischen 20 und 30 Euro, nicht weil das Spiel so viel wert ist, sondern einfach damit es mehr Leute anlockt, weil nämlich aus denselben Argumenten, wie du die jetzt genannt hast.
Es ist halt ein Indie-Prügelspiel, muss man halt einfach so auch sehen. Ja, genau.
Also ein Spiel, was ich liebe, das ist zum Beispiel Skullgirls, das ist auch ein 2D-Indie-Spiel gewesen, auch sehr fantastisch, super gutes Ding, aber das haben sie ja auch von vornherein für 30 oder 25 Euro, glaube ich, sogar angeboten, weil sie genau wussten, dass die Leute mit denselben Argumenten kommen. Und so ist die Denkweise halt eben. Ne? Warum soll ich denn, wenn ich für 45 Euro oder so Soul Calibur 6 kaufen kann, warum soll ich denn dann 60 Euro für ein Indie-Prügelspiel ausgeben, wo ich nichts drüber weiß? Und das, so muss man das leider sehen. Also aus Marketing-Sicht hat Zoidesco da auf jeden Fall Fehler gemacht. Zumal sie ja die ganze Zeit auch andere Spiele günstiger anbieten. Wo die Leute dann auch mal so zum Gelegenheitskauf angetrieben werden und sagen, ja, das nehme ich vielleicht mal mit. Und das wird bei dem hier nicht passieren. Und dann auch noch ohne Werbung und alles. Ich weiß nicht, ein bisschen unter Wert vermarktet, sozusagen. Obwohl es über Wert verkauft wird.
Alles klar. Ja. Gut, das war Omen of Sorrow. Kommen wir zum nächsten Snack-Titel, der heute eine kleine Ausnahme ist. Denn wir haben zu The Quiet Man schon eine komplette Folge gesendet. Folge 2322 ist unsere ganz klassische Review-Folge zu The Quiet Man. Ein Brawler-Spiel, bei dem man denkt, es wäre aus der PlayStation 2-Ära rausgeplumpst. Da wollen wir jetzt auch gar nicht mal so groß wieder drauf eingehen, aber ich habe nicht mit dir darüber gecastet und es gibt eine Besonderheit. Wir haben nämlich in der Folge gesagt, dass wir vielleicht noch mal einen Nachschlag zu dieser Sendung liefern, denn als wir die Folge aufgenommen und gesendet haben, gab es das Spiel noch nicht hundertprozentig vollständig. Muss man erklären, The Quiet Man ist, der Name ist Programm, du spielst einen gehörgeschädigten jungen Mann, der ein Brawler ist und der prügelt sich quasi durch die Gegend. Und das ganze Spielprinzip ist auch so ein Brawler. Und du hast dazwischen aber immer Live-Action-Szenen, die mit den Schauspielern dann auch gedreht wurden. Hat so eine Ästhetik, wie halt eine Vorabendserie aus den 80er, 90er Jahren so ist. Mit echten Schauspielern und mit Dialogen und allem möglichen drum und dran. Und dann geht's immer nahtlos wieder in die Brawler-Action rüber. Der Clou an der Sache war, dass Square Enix bzw. die Human Head Studios dieses Spiel komplett ohne Ton released haben. Das heißt, in der ersten Woche, als das Spiel neu war, konntest du solltest du quasi nachempfinden, wie es dem Protagonisten geht. So, dann haben wir das gespielt und haben es irgendwie auch ziemlich abgewatscht, weil es sowohl spielerisch als auch eben von diesen Live-Action-Szenen nicht so wirklich funktioniert hat. Und dann auf einmal kam der Twist, dass sie gesagt haben, ja, nach dem Durchspielen, nach den Credits, gab es dann den Hinweis, noch so und so viele Stunden bis zum Release des Tons. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn das jetzt vielleicht noch mal was taugt, dann können wir noch mal eine Folge dazu machen. Aber jetzt haben wir ja hier unser wunderbares Snack-Format. Und deswegen können wir jetzt noch mal ein bisschen darüber sprechen, wie The Quiet Man auf dich gewirkt hat, Micha. Weil wir ja noch uns nicht so ganz sicher waren, ob dieses Trash-artige Spiel, was so an die PS2-Ära erinnert, vielleicht dir auch besser gefallen hat. Und dann müssen wir noch mal darüber reden, ob das Spiel mit der Tonspur gerettet wird oder fast noch schlimmer wird.
Also ich fand's ohne Ton besser. Wenn ich mal ganz ehrlich bin. Also,
vielleicht sagst du erst einmal so ein paar Takte, wie das Spiel auf dich gewirkt hat. Die Idee fand ich ja eigentlich ganz cool. Die Prämisse ist ja theoretisch total super gewesen.
Also ja, die Idee finde ich halt auch gut. Und ich mag tatsächlich diese Einbindung von echten Darstellern. Also ich fand ein Spiel, wo ich das super gut fand, da stand ich super alleine mit der Meinung. Aber ich stehe heute noch zu.
Need for Speed Underground, da sind wir zusammen.
Nicht Underground?
Nee, Need for Speed einfach nur, das erste Reboot.
Ja, das, was jetzt für PS4 rauskam, ne? So hieß das doch. Und das war echt cheesy. Und halt irgendwie so wow. Aber irgendwie auch sympathisch. Also ich mochte irgendwie die Charaktere, die waren natürlich.
Aber es hat seine Cheesiness gefeiert.
Ja.
Es hat halt wirklich damit auch gespielt. Und The Quiet Man nimmt sich halt tot ernst.
Genau, das und ist das ist Problem. Das erste Problem. Man sitzt da und denkt so, really? Weil das so echt so viele Klischees auch sind. Also weil das so, weil da so Sachen drin sind wie, dass du, also da sind ja zum Beispiel alle, das sind ja irgendwie so eine mexikanische Gang ist es, glaube ich, und die haben alle so komische Klamotten
an. Puerto Ricaner oder sowas in der Hand.
Und die haben alle so Klischee-Klamotten an und so, hä? Und, ja, und die reden auch alle so pseudo, so, hey, was machst du mich an oder was? So. Und du sitzt dann da und denkst, nicht wirklich. Und, und auch der Typ, den du da hast, ist auch irgendwie so eine Klischee-Figur, der sieht so ein bisschen aus wie so ein Final Fantasy-Cosplayer. Und also es viele Sachen, die nicht stimmen. Ja, und dann ist dann halt auch so Sachen, die Sängerin, also seine Quasi-Freundin irgendwie, die macht halt quasi nichts, die ist völlig inaktiv. Da wird irgendwie ein ganzer Laden überfallen und die steht da einfach nur blöd rum und wartet drauf, dass die ihn fürführt so und denkst so, what the fuck? So, also viele Sachen stimmen dramaturgisch auf jeden Fall nicht. Obwohl die Produktionsqualität von den Videos an sich eigentlich ganz gut ist. Also es sieht schon.
Die ist super, finde ich auch. Also wenn sie das beibehalten hätten, auch diese Qualität, diesen Qualitätsstandard, ich meine, der ist Vorabendserienprogramm, das ist schon okay.
Ja.
Aber er sieht gut aus. Die Schauspieler funktionieren ja auch, die Kulissen sind fantastisch auch gewählt, die Brawl-Action ist auch in Ordnung, aber halt dann das Gameplay ist ja wirklich unterirdisch kacke dann auch dagegen. Ja,
absolut. Es ist, und das ist das Problem. Also, Pacing ist ganz furchtbar. Also, was ich ganz schlimm finde, ist, dass wenn man in den Raum kommt, 2 Meter läuft, dann kommt der nächste Film. Das geht gar nicht.
Ja.
Also wozu brauche ich dann überhaupt die 2 Meter laufen? Also das hat mich gestört. Dann finde ich so die Prügelszenen so mittel. Also ich habe schon Schlechteres gespielt, aber es ist jetzt auch nicht gut. Und das war einfach vom Gameplay nicht so super. Und ich muss ehrlich sagen, das ganze Sounddesign, das dann später kommt, macht es nicht besser. Also du hast zwar Tritt- und Schlaggeräusche, aber es ist so uninspiriert, weil die Musik kacke ist. Also es passt überhaupt gar nicht zu diesen Filmsequenzen.
Look at these shoes, aren't they nice? Come on, measure my shoes. Look at these shoes.
Und irgendwie funktionieren diese Audio-Cues, die du bekommst, halt auch nicht so richtig. Also ich habe mir jetzt ohne Tone echt fast besser gefallen. Und das Einzige, was ich sagen kann, was mir positiv aufgefallen ist, ist halt so insgesamt die Ästhetik. Also mal abgesehen davon, dass die Figuren alle klischee-mäßig aussehen, fand ich schon, dass so Grafik und so, das ist ein ganz cooler Stil. Und das hat mir eigentlich, das fand ich ganz geil. Also ich fand auch cool, dass sie es irgendwie geschafft haben, diesen Look aus dem Film so in diese 3D-Grafik zu übertragen. Das sieht gerade so Graffiti-Wände und sowas, sehen mega cool aus. Beleuchtung ist auch total gut. Das ist das einzig Positive, was mir daran aufgefallen ist. Und also die Story macht keinen Sinn.
Nicht mal mit Ton.
Wenn
ich meine, du brauchst ja, wenn du dich dafür entscheidest, eine Geschichte zu erzählen ohne Sprachausgabe, dann muss die Geschichte halt doppelt gut geschrieben sein, damit du halt auch die subtileren Hinweise verstehst. Und es hätte ja auch so gut funktionieren können, wenn da ein gutes Drehbuchautorenteam da dran gesessen hätte und du hättest dann miträtseln können, was bedeutet das jetzt, ja? Und wie schwierig das dann ist, auch da die Sachen zu deuten. Und dann kommt die Version mit Ton, damit. Das ist ja an sich schon eine absurd blöde Idee eigentlich, die rauszucutten und dann später zu releasen, weil das macht ja die ganze Grundprämisse des Spiels eigentlich total kaputt. Aber wenn dann wenigstens der Twist drin gewesen wäre, dass irgendwas gewesen wäre, dass du einfach Dinge komplett die ganze Zeit falsch verstanden hast und auf einmal stellst du fest, boah, mindblowing, die Geschichte ist ja ganz anders, als wir alle dachten, weil mit Ton, weißt du so, wenn das wenigstens gewesen wäre, damit hatte ich ja jetzt noch gerechnet oder damit hatte ich ja wenigstens, oder darauf hatte ich ja gehofft, dass dann der Ton released wird und wir alle dastehen wie so, ha, geil, deswegen haben sie den Ton weggelassen. Aber sowas passiert ja einfach nicht. Das wird nur noch cheesiger. Die Schauspieler reden dann halt einfach, aber da wird ja nichts draus gemacht.
Tonight? We're good?
Yeah. Is there no change of plans from your BF?
Nope. He's heading his way over right now. And then he's in the air. And you're on.
You make it sound like it's a goddamn show.
It is. The greatest performance of my career.
The night I was kidnapped.
Last chance to change your mind.
Never. I'll see you tonight.
If we plan this right, then you won't.
Und es ist ja auch so inkonsequent, dass der Protagonist oft einfach wegschaut. Er ist zwar gehörgeschädigt, aber und deswegen, manchmal sind ja auch so Zeichensprache-Szenen mit drin, aber wenn er dann wegschaut, er schaut dann im Auto aus dem Fenster, der andere Typ redet und er kriegt trotzdem mit, was ja passiert. Das ist auch so inkonsequent. Also auch in ihrem eigenen selbstgewählten Thema sind sie nicht konsequent.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz ehrlich, das ist nur eine Spekulation jetzt, ne? Ich habe keine Ahnung, wie das wirklich abgelaufen ist. Aber es macht auf mich den Eindruck, als wäre die Entscheidung, aus ihm einen Gehörgeschädigten zu machen, nachträglich gefallen. Denn ich habe eigentlich fast nie den Eindruck, dass der tatsächlich nichts hören kann.
Eben.
So, weil diese Geschichte wird so erzählt, ist ja eine normale Gangstergeschichte so, ne? So, du hast mich betrogen, wir sind Freunde, seit Kindheit und so, und jetzt fällt es mir in den Rücken, bla. Habt ihr schon mal gesehen? Also ihr braucht jetzt nur mal sowas wie Der Pate oder so zu gucken oder tausend andere Sachen. Nee. Ist genau dasselbe. Da hat man jetzt einfach den Ton weggelassen. Ich glaube fast an diesen zwei, drei Stellen, wo sie gemerkt haben, das könnte vielleicht passen, wenn wir ihm jetzt sagen, der hört nichts, dann würde das funktionieren, dann glauben die Leute auch, dass es die ganze Zeit so ist. Und das sind einfach wenige Stellen, die wirken auch so ein bisschen übersynchronisiert, dass der dann halt diesen einen Satz sagt, so, ich kann nichts hören oder so. Oder halt auch irgendwie, und es gibt ja auch diese eine Szene, wo er auf sein Ohr zeigt und so signalisiert, dass er nichts hören kann. Ich glaube, das hieß, im Originaldrehbuch war das was völlig anderes. Im Originaldrehbuch heißt das wahrscheinlich, er versteht die Sprache nicht. Oder so. Weißt du? Also, weil sie wahrscheinlich reden. Irgendwie so. Also, ich habe das Gefühl, also niemand, kein Autor würde sich vornehmen, eine Geschichte über einen Gehörgeschädigten zu schreiben. Und die würde niemals so aussehen. Niemals. Also selbst wenn man mittelguter Autor ist, würde das nicht so aussehen. Man hätte viel mehr Hinweise darauf. Noch viel mehr Szenen. Also ich glaube, das ist wirklich eine Produzentenentscheidung gewesen, dass sie gesagt haben, jetzt was, alles so scheiße. Irgendwie, da müssen wir uns jetzt Marketing-Twist überlegen, dass die Leute doch Bock drauf haben.
Ja, genau, wie so eine, wirkt. Wie so ein, auch die Idee, das erst ohne Ton zu releasen, wirkt so aufgesetzt. Vor allem dann, weil man danach ja dann das veröffentlicht hat, aber sich dadurch ja auch nichts ändert oder so. Ja, da fehlt der Twist. Das ist eine gute Idee gewesen aus Marketing-Sicht, weil man dann eine Geschichte hat zu erzählen in der Werbung. Ja, du spielst erst das Spiel und dann spielst du es nochmal mit Ton und so weiter, aber es funktioniert halt einfach nicht. Also dann macht man das und stellt fest, hä, warum? Also warum habt ihr das gemacht? Das ist doch aus der Entwicklersicht, macht das überhaupt gar keinen Sinn. Da ist überhaupt nichts Besonderes dabei, das ohne wegzulassen. Und das Spiel funktioniert ja ohne Ton noch schlechter, als es eh schon funktioniert.
Also ich denke halt, dass es von den Autoren nicht so beabsichtigt war. Die haben halt einfach nur nicht das Spiel gemacht, das ihnen so vorgestellt hat. Es ist nicht so gut geworden oder das Projekt ging nicht so auf, wie sie sich das gedacht haben. Und Square Enix dachte sich, um das irgendwie noch zu retten, denken wir uns diese Geschichte um diesen Quiet Man halt aus und das ist dann so, wie das jetzt geworden ist. Und ganz ehrlich, ist schade. Also man hätte auch einfach, also ganz ehrlich, ohne diese ganze Quiet-Dings, man hätte auch einfach, weiß nicht, Criminal Intent oder so einen Scheiß hinschreiben können. Damit auch klar wird, das ist eine ganz Standardgeschichte. Es ist ja eh schon für einen Zehner in dem Store gewesen und da hätte auch niemand was gesagt. Also jeder hätte gesagt, okay, es ist halt ein oldschooliges Ding mit ein paar Dingens unterhaltsam für einen Abend, fertig. Aber das war einfach so, das ist irgendwie Quatsch, das so zu vermarkten, weil es halt, das macht das Ganze nur noch schlechter. Also, aber wenigstens.
Es hat die Erwartungshaltung nur höher getrieben, als es
ob Spiel es dann tatsächlich verträgt. Am Ende was bringt, ob man damit auch gern mehr Geld macht, als wenn man das ganz üblich verkauft ohne Tamtam, das wäre jetzt echt die Frage. Ich glaube, das werden wir nie rausfinden. Aber ich habe den Eindruck, das ist von vornherein nicht so geplant gewesen.
Genau. Und deswegen auch unsere Entscheidung, das jetzt hier bei den Snacks reinzupacken, weil als Nachschlag, das hat es einfach nicht verdient, das Spiel mit zwei Folgen zu würdigen. Die Geschichte gibt auch nichts her. Also Da ist auch nichts mehr, was da passiert. Diese Story-Wendungen, die da passieren, die werden mit der Vertonung auch nicht besser oder interessanter oder innovativer. Es ist wirklich einfach auch keine
besonders. Einer betrügt gute den anderen. So Familiengeschichte, die irgendwie schief läuft.
Ja, ästhetisch bin ich ganz bei dir. Ästhetisch finde ich total cool.
Ja. Es ist, also es sieht echt cool aus. Und deswegen hätte ich gerne so eine Version gehabt, die einfach so, also ohne dieses ganze Methodenbeck und so. Was macht halt einfach keinen Sinn. Also es gibt ja Spiele über Leute, die hörgeschädigt sind. So das Horrorspiel zum Beispiel, was ich mit Elena besprochen habe, das Perception oder so, die ja wirklich drauf ausgelegt sind. Es gibt ein VR-Spiel, das heißt Blind zum Beispiel, oder Stifle gibt's auch. Das sind Spiele, wo man dann halt wirklich tatsächlich blind ist und man sich nur genau. auch so.
Und die schaffen es dann, dir eben auch ein empathisches Gefühl vielleicht zu vermitteln, wie sich das anfühlt, vielleicht diese Schädigung zu haben oder wie eine Realität für dich aussieht, wenn du zum Beispiel keine Farben siehst oder wenn du blind bist oder wenn du eben deine Ohren nicht mehr funktionieren. Das kannst du ja mit VR und mit Videospiele können sowas ja durch ihre Interaktivität. Mhm. Aber The Quiet Man leistet da überhaupt gar keine Dienste. Null. Gar kein. Null Verständnis, auch gar nichts. Keine Empathie, überhaupt nichts.
Nee, null. Gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Ja, also auf jeden Fall verdientermaßen eines der schlechtesten Spiele, die dieses Jahr rausgekommen sind, leider. Letztes Jahr rausgekommen sind. Also das ist ja in sehr vielen, es gibt ja immer so Jahreslisten, es gibt ja Leute, die machen gefühlt nichts anderes, als auf diese Listen hinarbeiten. Und da tauchte das natürlich überall auf. Aber da bin ich auch also dann dabei. Oft bin ich mit diesen Listen nicht einverstanden, weil da tauchen dann immer so Titel auf, die eigentlich ziemlich gut sind und nur enttäuschend waren. Mhm. Das ist der Unterschied, ob was schlecht ist oder nur enttäuschend war, weil es nicht den Erwartungen bestimmten Leuten entsprochen hat. Das Ding ist halt einfach dumm. Ja. Dumm, also dumm im eigentlichen Wortsinn. Das ist wirklich ein dummes Ding und kann ich nicht empfehlen. Also nur wenn ihr jetzt ultra hart auf diese Ästhetik abfahrt und Screenshots machen wollt, dann guckt euch ein Walkthrough oder so an.
Genau. Nee, da reicht tatsächlich mal kurz in ein YouTube-Video reinzugucken, um die Ästhetik zu sehen, aber mehr lohnt sich da nicht. Vergeudet eure Zeit nicht mit The Quiet Man, sondern spendiert sie dem nächsten Spiel, über das ich reden möchte, nämlich Florence. Ein interactive Coming-of-Age Visual Novel Love Story für Smartphones. Und das ist ein Spiel, was mich absolut verzaubert hat. Der einzige Grund, warum wir dem Spiel keine ganze eigene Folge gewidmet haben bisher, ist, dass die Folge wahrscheinlich länger wäre als das Spiel. Das Spiel habe ich mir runtergeladen aufs Smartphone. Zum Einschlafen wollte ich mal kurz reingucken und nach einer halben, dreiviertel Stunde war ich mit dem Spiel durch und deswegen passt es perfekt hier zu Le Snack. Florence ist von Annapurna Interactive, beziehungsweise die Geschichte ist gemacht von einem Studio namens Mountains und solltet ihr unbedingt spielen, wenn ihr irgendwie was für gute Spiele übrig habt und das habt ihr, weil ihr habt einen guten Geschmack, sonst würdet ihr nicht Insert Moin hören. Dann müsst ihr Florence eine Chance geben, das ist ein so schönes Spiel. Was geht's? Und zwar wird die erzählt, habe ich schon angedeutet, in so einem handgezeichneten Visual Novel Comic Look. Also man begleitet eine Frau namens Florence durch ihr Leben. Es ist wirklich so eine Coming-of-Age-Geschichte, also die wird erwachsen, lernt ihre erste große Liebe kennen, du siehst so ein bisschen Rückblicke in ihre Kindheit, wie sie dann alleine wohnt und dann gibt es halt wirklich so diese Momente, wie halt in jeder Love-Story geht es damit los, sie wird von der Musik, also nicht wie bei jeder, aber bei ihr ist es jetzt so, sie hört irgendwann mal Klänge und entdeckt einen jungen Mann, der ein Cello spielt und verliebt sich in seine Musik und dann auch in ihn und so weiter, yada, yada, yada. Dann geht man aufs erste Date mit dieser Person und so weiter. Also die komplette Geschichte wird da so verpackt. Und die Art und Weise, wie es verpackt ist, weil wir ja gerade von Ästhetik gesprochen haben, das ist eigentlich das groß Bezaubernde bei Florence. Es ist nicht nur wunderschön gezeichnet, sondern es hat auch immer so ganz einfühlsame Momente. Das ganze Spiel kommt ähnlich wie The Quiet Man auch komplett ohne Sprache aus, also wirklich auch ohne, also es hat Musik, es hat eine wunderschöne Musikuntermalung, aber es hat keine Texte so im weitesten Sinne. Du hörst also die Figuren nicht miteinander reden, sondern es ist alles symbolisiert durch, ja, visualisiert im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast eben diese handgezeichneten Panels, du siehst dann wirklich auch wie so Comic-Panels, immer kurze Ausschnitte aus ihrem Leben und die sind dann animiert und bebildert auch. Also du siehst dann zum Beispiel ein Standbild, wie sie Fahrrad fährt und das Fahrrad bewegt sich nicht, aber es flattert dann zum Beispiel so ihre Jacke im Wind. Ja? Und das ganze Ding ist dann auf Interaktivität gemacht. Also dann musst du halt zum Beispiel mal, du siehst dann zum Beispiel sie auf dem Fahrrad und dann ist so Tiefenunschärfe und du hörst eben dieses Cello im Hintergrund spielen und dann kannst du mit so zwei so Schiebereglern, wie als würdest du so einen Fokus auf einer Kamera einstellen, versuchst du das Bild zu fokussieren, weil sie halt da in die Richtung guckt und dann hast du als interaktives Element, dass du den Fokus einstellst. Oder wenn sie im Bad steht zum Zähneputzen, dann ist halt quasi, sie hat die Zahnbürste in der Hand und fordert dich dann so dazu auf, das zu machen und dann musst du halt mit der Zahnbürste so hin und her wischen, um ihre Zähne zu putzen. Und immer wenn du so kleine Minigamechen erledigt hast, die immer auch irgendwie Interaktionen mit der Story vermitteln, Dann geht's weiter zum nächsten Panel und du swipest dich quasi wie, als wenn deine Augen zum nächsten Comic-Panel gehen, swipest du zum nächsten Bild. Und wenn dann, was ich mir total gut gefallen habe, also als Beispiel, da sitzt sie mit dem Typ, den sie sich dann verknallt, am Esstisch und du siehst oben zwei Sprechblasen, dass die miteinander reden. Und unten liegen dann so Puzzleteile rum. Und dann musst du halt kleine Puzzleteilchen in so eine Sprechblase reinziehen. Und dann ist es quasi der nächste Dialog, der entsteht. Und das wird dann wieder aufgegriffen, wenn sie dann Streit haben, dann passen die Puzzleteile auf einmal nicht mehr zusammen. Weißt du? So Kleinigkeiten sind dabei. Das ist so schön gemacht und man schmunzelt dann die ganze Zeit, man blättert sich durch diese Geschichte, freut sich an der Grafik, freut sich an der Musik und kann dann auch ganz oft eben so Situationen nachempfinden aus seinem eigenen Leben, aus seinem eigenen Beziehungsleben. Und das Schöne daran ist auch, dass es eben nicht jetzt so eine ganz klassische 0815 Liebesgeschichte ist. Man denkt oft, dass es eben so eine ganz klassische Liebesgeschichte ist, aber es geht halt vor allem um ihr Leben. Es geht darum, wie sie eine Frau wird, wie sie erwachsen wird, wie sie eben aus der Beziehung lernt, wie sie reifer wird, mit den Hochs und Tiefs und allem drum und dran, was halt so dazugehört. Aber es ist nie kitschig. Es ist fantastisch. Mhm. Es ist wunderbar. War dann auch bei den Game Awards nominiert in der Kategorie Games for Change und hat da auch, hätte es auch verdient, da zu gewinnen. Wunderschön gemacht.
Ah, das war, ja, cool. Ja. Ja, ich erinnere mich. Das war die Kategorie, wo auch Dingens das Siri-Spiel drin nominiert
war. Ganz genau, wo auch The Missing nominiert war und Celeste hat ja dann auch gewonnen, weil das halt noch ein bisschen stärker auf das Thema Depression und so einging und mentale Krankheit. Und da Florence ist nicht ganz so ernst, es nimmt es ein bisschen lockerer und ist aber dadurch auch deutlich nicht so belastend, ja, weil es halt jetzt kein so ein krasses Thema ist, sondern es geht halt um Leben, Erwachsenwerden, Beziehungen und reifer werden. Und von daher war klar, dass es da nicht gewinnt, aber es war schön, das auch zu sehen, dass es dort nominiert. Mhm. Und die Musik, cool, Micha, die Musik ist fantastisch. Ich werde hier gleich nochmal was einspielen. Großartig musiziert auch dabei.
Ah, da bin ich ja mal gespannt, ja. Ich weiß gar nichts über dieses Spiel, aber es klingt echt gut.
Ja, musst du unbedingt anschauen. Macht echt sehr viel Freude, dieses Spiel. Auch wenn es sehr kurz ist, aber man wünscht sich danach, dass es weitergeht. Man will mehr von Florence erfahren. Ich drücke die Daumen, dass die vielleicht so viel Erfolg damit hatten, dass man vielleicht sie weiter begleitet oder eine ähnliche Geschichte vielleicht erlebt. Oder auch ihn vielleicht mal sieht aus seiner Perspektive.
Sag's nochmal für die Jogger, für wann, für was es rauskommt.
Für Smartphones, für iOS und Android ist es verfügbar.
Ah, okay. Florence. Also kann man direkt im App Store.
Genau, in den beiden App Stores gibt es. Und es passt auch perfekt, also die nutzen das Medium halt auch wirklich perfekt, weil alles mit simplen Touch-Befehlen und leichten kleinen Minigames zu machen
ist. Cool. Also, ja, das nächste Spiel ist leider nicht so, ich sag mal, romantisch, einfühlsam.
Aber es besticht auch durch einen besonderen Grafikstil.
Ja, aber es scheißt sowas von auf Story, also Story gibt's halt gar nicht, will ich damit sagen. Und zwar heißt es Earth Atlantis, das ist ein Schmupp, was so Metroidvania-Elemente hat und das hat eine Texttafel am Anfang, die sagt, Captain, draußen geht eine Menge Scheiße ab, passen Sie auf. Und sinngemäß. Und dann geht das Spiel schon direkt los. Und du bist ein kleines U-Boot und musst durch Unterwasserlandschaften durchswipen. Und da klingelt es bei einigen Hörern wahrscheinlich, weil es gab von Insomniac ein ähnliches Spiel, das hieß Song of the Deep.
Mhm. Da muss ich jetzt auch dran denken, was als du U-Boot und Metroidvania gesagt hast. Genau.
Ja, genau. Also es ist durchaus vom Spielprinzip ist es alles durchaus ähnlich. Also Song of the Deep hat ja eine Story, da ging es um das Mädel, die runter abtaucht in so Tiefen.
Haben wir eine eigene Folge dazu, so. Könnt ihr mal nachhören.
Genau, es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Solltet ihr spielen, finde ich. Hat zwar nicht frei von Kritik, aber ich fand es total gut. Und ja, und Song of the Deep hat mehr Narrative, also erzählt mehr über die Umgebung und hat auf jeden Fall, aber hat so auch so dieses Prinzip, dass man frei durch die Gegend schwimmen kann und dass man im Prinzip halt so durch die Gänge hindurch geht und so weiter und so fort.
Aber Earth Atlantis hat schon deutlich mehr Schmupp-Charakter, also sehr viel mehr Action, sehr viel mehr Gegner und so, gell? Und Bullet-Hell-artig, ja.
Richtig. Also das ist, also der erste große Unterschied ist halt Gameplay. Mhm. Und zwar ist es, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie Defender. So vom, also man kann so nach links und rechts, man hat oben links so eine Karte, wo auch Defender-artig die ganzen Gegner angezeigt werden und so. Und es gibt wirklich so Bereiche, da fliegst du oder schwimmst du rein und da hast du wirklich von links und rechts richtig viele Gegner. Und es ist so, dass die Abschnitte sind immer getrennt von Bossgegnern und du spielst eigentlich eine einzige riesige Karte. Also das Spiel hat nie irgendeine Unterbrechung.
Es scrollt nicht von alleine, sondern du kannst auch dann auf der Stelle stehen bleiben und so, gell? Anders als bei einem Schub.
Genau.
wirst du nicht gedrängt oder so.
Ja. Es ist halt schon so ein Exploration-artiges Ding. Also du kannst ähnlich wie der Fender halt auch wirklich nach links und rechts, kannst vor und zurück, kannst nach oben und unten, musst halt diese Karte erforschen und so weiter und so fort. Manchmal gibt's halt so kleine Extras und so, aber ist jetzt nicht so sehr Exploration, wie man jetzt vielleicht denkt. Also ist jetzt nicht so wie bei Song to Deep, dass du da wirklich auch Rätsel lösen musst und so, sondern hier geht's echt stumpf darum, einfach von einem Endgegner zum nächsten zu kommen. Gibt aber viele. Es gibt so über 40, glaube ich. Auf jeden Fall eine Menge. Und die werden natürlich alle auch stärker. Und immer wenn du einen besiegst, dann geht's immer, dann öffnet sich so eine Felswand und dann kommst du eigentlich quasi zum nächsten Abschnitt. Und die Gegner sind dann so Sachen wie Riesenkraken oder whatever, irgendwelche dicken Dinger. Und manchmal sind da unten auch so Piraten. Das sind besonders schwere Gegner, aber wenn du die besiegst, dann kannst du auch so Sachen, so Schiffe freischalten. Also du kannst am Anfang so ähnlich wie bei anderen Schmups dann halt auch ein Schiff aussuchen. Die haben unterschiedliche Fähigkeiten. Das erste ist halt zum Beispiel, dass du direkt am Anfang auswählen kannst, halt ausgewogen, aber da gibt's eins mit mehr Panzerung, ist dafür langsamer. Ein anderes ist dann schneller, dafür dann nicht so gut gepanzert und so weiter. Also das Übliche eigentlich so. Und es ist so vom Spielprinzip sehr einfach, sehr gut dafür geeignet, das auf der Switch zu spielen, weil man da wirklich mal zwischendurch einfach gucken kann, wie weit komme ich. Das ist so ähnlich wie bei Dead Cells, dass man halt immer gucken kann, okay, bis zu diesem Punkt kann ich spielen, soweit komme ich auch, wobei man hier halt auch tatsächlich mal zwischendurch Checkpoints.
An der Stelle kurz, es gibt's nicht nur für Switch, sondern eben auch für PC, für alle Konsolen und auch für iOS und Android. Switch war aber die erste Version, also es kam erst für die Switch und dann wurde es auf die anderen portiert. Diesmal andersherum.
Richtig. Läuft auf der Switch auch eigentlich ganz gut, läuft aber auf den anderen Plattformen deutlich besser, muss man sagen. Also es ist spielbar, und aber man merkt so ganz, ganz winzige Mikro-Ruckler so drin. Also man merkt es nicht so 100 pro Smooth. Ehrlich gesagt, im Dock-Modus fand ich es okay, wenn man es aber jetzt echt auf so einen großen Fernseher draufpackt oder so, dann merkt man das halt schon so ein bisschen. Ist jetzt aber nicht so ultra dramatisch. Und das am zweitesten, also am zweitesten, voll gutes Deutsch heute.
Ja, am zweitesten. Ja, ja.
Was am zweitesten auffällt, das sage ich jetzt mal ganz bewusst, ist der Grafikstil. Der ist nämlich mega cool. Also Song of the Deep, habe ich gerade gesagt, das hat, ist so malerisch und alles wunderschön. Und
sehr bunt
vor allem. Ja. Kunstwerk, bunt und so. Tolles Spiel. Everland ist, sagt, nö, ich sehe jetzt aus wie eine alte Karte, die man in 1915 oder so gefunden hat. Es sieht halt nämlich aus wie so eine alte Schatzkarte die ganze Zeit, nur so halt so ein 3D.
So ein Sepia-Look, oder? Es sieht aus wie so eine, mit Tee, wenn man so Kindergeburtstag feiert, dann macht man mal so ein Schatzgeburtstagskarte und dann legt man so Papier in so Schwarztee, damit es halt so diesen Sepia-Look bekommt. Und so sieht das ganze Spiel aus und alle Zeichnungen sind wie so mit so Bleistift gescribbelt oder irgendwie so, gell? So schraffiert. Ja. Und es hat keine Farben, es hat null Farben.
Null Farben.
Es hat nur Graustufen.
Klingt komisch, sieht aber echt geil aus, vor allen Dingen in Bewegung. Man kann in den meisten Fällen auch eigentlich Schüsse sehr gut sehen. Es gibt manchmal Schwierigkeiten, so helle Schüsse an der etwas weiter oben an der Oberfläche zu sehen. Also wenn du so an der Meeresoberfläche bist, dann hatte ich hier und da ein bisschen Schwierigkeiten, das zu unterscheiden, aber davon abgesehen ist der Kontrast eigentlich immer da. Und ich finde, allein dieser Grafikstil, der hält einen schon echt lang, weil das echt faszinierend aussieht. Man spielt das irgendwie sehr gerne, weil ich finde cool, wie das auch im Hintergrund gelöst ist. Also man sind immer so Sachen im Hintergrund versteckt. Zum Beispiel gibt es einen Endgegner, der findet in so einer Höhle statt und dann achtet man erstmal so gar nicht drauf, weil man erstmal die ganze Zeit auf diesen Gegner fixiert, das ist so eine Art Schwertfisch oder so. Und dann fällt einem auf, im Hintergrund sind ja die Köpfe von den Osterinseln, so ganz leicht so abgezeichnet. Und auch so viele andere Sachen. Also geht's wohl anscheinend, also wie gesagt, viel Story gibt's nicht, aber die Hintergründe erzählen, dass die Welt wohl irgendwann mal untergegangen sein muss und du fliegst dann oder schwimmst dann an so Sachen vorbei, wie der Freiheitsstatue und so. Also das, was wo die Reste der alten Zivilisation gewesen sein mussten. Deswegen heißt es ja auch Earth Atlantis, also der Name gibt das ja schon her. Und ist so, also man entdeckt dann ständig irgendwelche Sachen. Also die Hintergründe sind echt cool, dass man fliegt an allen möglichen Gebäuden der Welt irgendwie vorbei. Manche davon erkennt man, manche davon kann man so geografisch einordnen. Das muss jetzt Europa sein, das ist jetzt vielleicht mehr Asien und so. Und es ist echt cool. Also visuell trägt das lange. Und ich finde das Spielprinzip ganz nett, weil man, das ist so dieses Roguelike-artige, ohne dass es jetzt Roguelike-Mechaniken hat, aber es ist so dieses, wie weit komme ich jetzt? Also das typisch Schmuppartige, dass man gucken kann, wie weit kann man gehen und es macht unterwegs echt Spaß. Aber zwei Dinge sind doof. Das erste ist die Musik. Die taugt echt nichts. Also die ist irgendwie so, die blubbert so vor sich hin und ich finde da sehr schade, dass die nur bei manchen Bosskämpfen so ein bisschen an Geschwindigkeit aufnimmt. Manchmal ist sie wirklich treibend und so wie so ein
die blubbert vor sich hin, weil es unter Wasser ist, Micha.
Ja, nee, es sei Es ist mir so am zweitesten aufgefallen, dass sie vor sich hin blubbert. Und die, und diese, und das, also wie soll ich das sagen? Also es ist so eine sphärische Musik, die klingt so ein bisschen wie Schiller, nur ohne Beat. Und es ist super langweilig. Also es ist wirklich, als würde jemand auf dem Keyboard irgendwie zwei Tasten drücken.
You lost me at Schiller.
Ja, ja. Also es ist wirklich so, du drückst dann irgendwie so, als würde jemand auf dem Keyboard irgendwie zwei Tasten drücken. Jetzt nichts gegen Schiller. Schiller kann auch gute Musik machen. Aber wenn ihm langweilig ist und er will wirklich nur das Album vollkriegen. Es gibt so Tracks bei ihm, wo du sagst, Alter, das ist doch B-Seite. Warum ist das denn auf dem Album drauf? Und so klingt das. Und es ist wirklich so, also wirklich ganz ins uninspirierende Keyboard so zusammengedrückt, ohne dass da jetzt auch wesentliche Melodiefolgen drin sind. Dann kommen wir, aber die können es, also der Musiker kann es eigentlich, weil die Boss-Themes sind wiederum ziemlich cool, aber die kommen natürlich nur dann, wenn der Boss kommt. Also das ist dann nicht so unkenntlich. Hätte ich lieber gehabt, das ist so ähnlich wie bei Song of the Deep, so ruhiger Melodien oder gar keine. Also einfach nur Geräusche im Hintergrund, das hätte dem Spiel einfach gut getan. Aber
ja, so ein Echolot hätte ja manchmal auch schon gereicht, um irgendwie Stimmung zu erzeugen. Ja. Ist auch ein sehr kleines Spiel von einem kleinen Studio, nämlich aus, was habe ich aufgeschrieben? Ich habe es vorhin geguckt.
Thailand.
Im Thailand, ein Thai-Indie-Studio und bei Head Up hier erschienen. Genau.
Finde ich ja total cool, dass es aus meinem Heimatland kommt.
Pixel Perfects.
Wusste ich vorher
tatsächlich. Wusstest du gar nicht? Okay.
Nö, wusste ich, also habe ich erst im Nachhinein irgendwie herausgefunden und so. Aber finde ich cool, weil ähnlich wie jetzt bei Aum Asoro aus Shida, hat Thailand jetzt auch nicht so eine mega große Unterhaltungsindustrie. Also bei Filmen schon mehr als bei Spielen, aber Spiele kommen jetzt nicht so viele. Und man sieht es eigentlich nur an dem Unterwasserbezug, dass es ein thailändisches Spiel ist, weil in Thailand gibt es halt einen großen Bezug zum Meer. Und manchen Tieren kannst du so vermuten. Also es gibt so Wesen, so unter so Wale zum Beispiel, also es gibt besondere Beziehungen zu Walen. Und das ist an solchen Sachen erkennbar, aber ansonsten ist es eigentlich, sieht man es auf den ersten Blick nicht, dass es irgendwie thailändische Einflüsse hat. Und das meine ich, weil ich finde das relativ interessant, weil man oft dann auch eher auf so Sachen geht, die man noch kennt und dann so eigene Mythen irgendwie einbaut in vielen
Ja, und das, was du jetzt gesagt hast, klingt sehr europäisch. So,
ja,
so
sehr westlich, ist echt so, es ist so Eurostyle so ein bisschen.
Ja,
also
genau,
hatte diese Eurostyle-Schmups und so. Aber ich finde das cool. Also es ist, es funktioniert halt überall auf der Welt und es ist halt insofern auch ein Titel, wo man jetzt, wenn man das gar nicht weiß, gar nicht erraten würde, dass es irgendwie aus einer bestimmten Ecke der Welt kommt. Finde aber auch halt einfach generell cool, dass aus Thailand mal ein Spiel kommt, das einfach international vermarktet wird. Und finde ich cool dann auch von Head Up, dass sie es aufgegriffen haben. Eine Sache, die muss ich erwähnen, also die finde ich persönlich nicht doof, aber die wird viele Schmuckfans stören. Und es gibt kein Scoring im Spiel. Also es gibt kein keine
Scoring,
Punkte.
Also keine Highscore-Liste, nix und so.
Richtig. Okay. Mhm. Also das ist
Schmuck natürlich eine komische Entscheidung, ja, das stimmt. Ja.
Also mir persönlich ist es nicht wichtig. Ich bin, also auch bei so Bullet Hell oder so, ich habe einfach Spaß daran, das eigentliche Spiel zu spielen. Auf die Punkte ist cool, aber kommt mir jetzt nicht so drauf an. Aber es gibt viele Leute, die spielen das Genre halt einfach gerne, weil sie auch Punktzahlen erreichen wollen, so typisch wie eine Arcade. Und für die ist das nicht gemacht. Also es gibt kein Scoring-System, finde ich jetzt persönlich keinen Negativpunkt, aber es sollte man als Schmuck-Fan auf jeden Fall wissen, dass es jetzt nicht dann da ist. Und also da gibt es ältere Titel in dem Segment, wo es auch ein Scoring-System gibt, so da wäre jetzt das nicht das Richtige. Aber ansonsten doch ein gutes Ding. Also ich finde es jetzt nicht sensationell, aber gut. Es macht Spaß. Also wenn man das Genre mag, kann man sich das auf jeden Fall mal angucken.
Wunderbar. Schön. Das war's für heute mit Le Snack, mit unseren vier Spielen. Omen of Sorrow, The Quiet Man mit Ton, nicht runterladen, Klammer zu. Florence, auf jeden Fall runterladen. Und Earth Atlantis. Wir hören uns morgen an dieser Stelle wieder. Und wir freuen uns natürlich auch weiterhin hier nach der zweiten Folge über euer Feedback zu diesem Format und auch sonst generell. Könnt ihr uns natürlich immer gerne schreiben, was euch ihr so wünscht, Themenvorschläge und so weiter an die gewohnten Adressen oder bei uns im Discord, dem weltbesten Discord, wo lauter süße kleine Snacker rumhängen. Kommt da mal vorbei.
Und so ein Sebo, der quasi die Hälfte des Discords an Traffic einnimmt.
Sebo, das S steht für Snack.
Das S steht für Snack. Viele Grüße an Sebo. Ohne dich wäre es weniger lebendig da. Dann wünsche ich euch auch noch einen schönen Tag. Was sage ich da? Abendtag? Ach, wann auch immer ihr diese Folge hört, setzt die Tageszeit auf jeden Fall hier ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.